Heute mal zu einem Fall, einem Skandal, der auf den ersten Blick nichts mit der Corona-Krise zu tun hat. Auf den zweiten allerdings sehr wohl. Es geht um den Fall Julian Assange, Gründer von WikiLeaks. WikiLeaks hatte 2010 US-Dokumente über amerikanische Kriegsverbrechen im Irak veröffentlicht. Dafür sitzen nicht die Mörder und Folterer im Hochsicherheitsknast, sondern Assange. Und wenn er von Großbritannien an die USA ausgeliefert wird, dann drohen ihm 175 Jahre Haft. Aber es geht nicht nur um Assange. Es geht um uns, um unsere Bürgerrechte, um unser Recht auf freie und transparente Informationen. Ohne sind wir nämlich keine mündigen Bürger, dann sind wir Untertanen. Und da ist er jetzt, der Bogen zur Corona-Krise. Wir müssen reden über beides. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Miloš Matušek.
Hallo.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Jurist, Journalist und Autor, haben in München, Paris und Regensburg Rechts- und Sozialwissenschaften studiert. In Regensburg haben Sie dann promoviert. An der Universität Sorbonne in Paris mehr als 5 Jahre deutsches Recht und Rechtsvergleichung unterrichtet. Sie sind Autor mehrerer Bücher und als Journalist schreiben Sie für namhafte Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem Cicero, Taz, Jüdische Allgemeine, die FAZ, Süddeutsche und die Welt. Sie waren lange Jahre Kolumnist der NZZ und Sie waren rund ein Jahr stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monat. Im September haben Sie mit dem Philosophen und YouTuber Gunnar Kaiser den Appell für freie Debattenräume ins Leben gerufen, der sich für freie Diskussion und gegen Cancel Culture einsetzt. Sie betreiben jetzt den hochinteressanten Blog Freischwebende Intelligenz. Und, da sind wir beim Thema, Sie engagieren sich bei Free Assange Switzerland für die Freilassung von Julian Assange. Am 4. Januar soll in England entschieden werden, ob Julian Assange in die USA ausgeliefert wird. Und seit 1,5 Jahren sitzt Assange da in einem berüchtigten Terroristengefängnis. Wie wird er dort behandelt und wie geht's ihm?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Der ganze Fall Assange wird immer mehr zu einem Katastrophenfall für die Pressefreiheit, aber auch für das Rechtssystem letztendlich. Da läuft so dermaßen viel schief, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
Da kommen wir gleich raus. Wäre vielleicht mal ganz schön kurz einmal, wie es ihm jetzt so geht und wie man sich seine Situation so vorstellen muss.
Ja, man muss sich vorstellen, er sitzt quasi in Einzelhaft, in Isolationshaft, in diesem Prison Belmarsh, wie Sie schon sagen, ein Gefängnis, wo meistens Terroristen und Schwerverbrecher verwahrt werden. Er hat kaum Zugang zu den Akten, kaum Zugang zu seinen Anwälten. Er hat eine Stunde Hofgang sozusagen. Er leidet natürlich massiv unter diesen Einschränkungen. Der UN-Folterberichterstatter oder Sonderberichterstatter für Folter spricht von psychologischer Folter, die bei ihm diagnostiziert ist. Also es ist letztendlich ein Sterben auf Raten, was man bei ihm beobachten kann. Das ist es ist fürchterlich.
Ja, es klingt auch vieles so unmenschlich und roh. Auch, dass er im August zum ersten Mal seit 6 Jahren seine Frau und Kinder sehen durfte und das für 20 Minuten.
Seit 6 Jahren weiß ich nicht, aber letztendlich ist er seit 6, 7 Jahren in Isolationshaft, schon davor in der Botschaft gewesen. Er konnte nicht raus, in der äquatorianischen Botschaft in London. Das schlägt natürlich mit der Zeit schon gewaltig auch auf die Gesundheit. Und weil sich das viele nicht vorstellen können, also der Begriff psychologische Folter, das heißt nicht, dass es Folterleid ist oder sowas, ne? Also nur weil man bestimmte Eingriffe in die körperliche und seelische Unversehrte nicht sehen kann, sind sie trotzdem da. Und was man eben beobachten kann, ist eine vermehrte Depressivität dieser Leute, auch Identitätsverlust, solche Dinge, Orientierungslosigkeit, Ängste, Schlaflosigkeit, all diese Dinge, die einen einfach zermürben mit der Zeit. Und wenn man sich den Prozess auch anguckt, hat man inzwischen das Gefühl, da geht es gar nicht so sehr darum, ihn für frühere Taten, was auch immer man da finden wollte, zu bestrafen, sondern einfach davon abzuhalten, irgendwas wieder zu publizieren und eben auch andere Journalisten abzuschrecken. Denn das ist eigentlich der große Präzedenzfall, den wir jetzt erleben. Nach der Methode Mao Zedongs, bestrafe einen, da ziehe Hunderte. Und wenn das durchkommt, in dem Fall Assange, und er tatsächlich ausgeliefert wird und verurteilt auf 175 Jahre, ist das ein Todesurteil und dann sieht es für den investigativen Journalismus einfach schlecht aus. Insofern, es ist ein groß angelegter Skandal. Auch was das Schweigen der Medien angeht, ist ein Skandal.
Ja, komme ich auch gleich noch drauf. Aber können wir davon ausgehen, dass der nicht so richtig fair ist, dieser Prozess, der ihm in London gemacht wird?
Ja, also es ist im Grunde ein Auslieferungsprozess an die USA. Es geht jetzt nicht um seine Bestrafung selbst, aber es gibt sehr, sehr viele Ungereimtheiten und Auffälligkeiten, angefangen bei ja, der unzureichenden Vorbereitung, die ihm gewährt wird, Zugang zu Anwälten. Also es geht wirklich um basale Grundrechte. Ja, also das ist einfach der Grundsatz des fairen Verfahrens, der Waffengleichheit vor dem Richter. Und wenn sich eine Seite nicht vorbereiten kann, ausreichend, dann ist das einfach nicht gegeben. Dann die ganzen Umstände in der Haft oder beziehungsweise vor Gericht sind unzureichend. Man versteht kaum, was er sagt. Also es ist auch die Öffentlichkeit ist mehr oder weniger ausgeschlossen, dadurch, dass die Bedingungen so schlecht sind. Ich habe selbst versucht, zum Prozess anzureisen. Ich wurde mit 40 anderen gar nicht reingelassen. Also das war sozusagen, dass man da gar keine Akkreditierung bekam. Also da läuft ganz, ganz viel schief. Ja, und natürlich, dass ihm bei Auslieferung in die USA dort auch ein Sondermaßnahmenregime, sagen wir es mal so, also mehr oder weniger fortgesetzte Folter droht im Gefängnis. Hemmt eigentlich diese Auslieferung. Also es gibt recht viele dieser Rechtshemmnisse. Also man darf ja nicht in ein Land ausgewiesen werden, das foltert zum Beispiel. Und insofern passt das eigentlich hinten und vorne nicht und man hat das Gefühl, dass es das trotzdem so weitergeht, auch was die Einbeziehung der Richterin, die ganze Affäre angeht. Ihr Mann wurde offenbar von WikiLeaks offengelegt. Also da gibt es viele so Biases und letztendlich Befangenheitsgeschichten. Ja, das hat insgesamt den Gesamtcharakter eines politischen Prozesses und weniger einer rein juristischen Auseinandersetzung bekommen.
Was wirft man ihm eigentlich ganz genau vor?
Also es geht im Grunde um die Anwendung eines Gesetzes von 1917 über Spionageabwehr. Das ist ein Gesetz, was so im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden ist, was auch schon wieder zeigt, in welchen Kriegszeiten wir uns eigentlich befinden. Und letztendlich wirft man ihm vor, die Veröffentlichung von geheimen Informationen und dass er geholfen haben soll bei der Ausspähung von Passwörtern. Also er hätte quasi bei seinen Quellen auch den Wunsch geweckt, mehr Informationen freizugeben. Und er habe auch durch seine Veröffentlichung Menschenleben gefährdet. All diese Dinge sind letztendlich nicht wirklich haltbar, denn bei der Veröffentlichung von Informationen von großer Relevanz für die Bürger ist das nun mal von der Pressefreiheit gedeckt. Das haben auch andere News-Outlets gemacht, also ob das die New York Times war, NDR oder Spiegel, die stehen aber jetzt nicht vor Gericht, auch der Guardian nicht, sondern es steht Julian Assange vor Gericht. Und alle anderen haben sein Material ja wunderbar gerne genommen und veröffentlicht, also für die gilt im Grunde das Gleiche. Dann diese Fragen des Ausspähens des Passworts, für sowas gibt es maximal 5 Jahre, das ist eigentlich auch kein Grund. Ja, dass er irgendwen verletzt hätte oder in Gefahr gebracht hätte, oder jemand zu Schaden gekommen wäre, besser gesagt, ist nicht bewiesen und wurde auch schon von hochrangigen Militärs in Gerichtsverfahren verneint. Also im Grunde ist das auf tönernen Füßen und man hat eher das Gefühl, man versucht es zu verlängern und zu verlängern und einfach aus dem Prozess selbst schon mehr oder weniger die Strafe zu machen.
Assange hat ja Verbrechen der USA an die Öffentlichkeit gebracht, Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan. Was waren denn da die schlimmsten, damit man sich das mal vorstellen kann?
Naja, also Assange hat vieles an die Öffentlichkeit gebracht, aber natürlich zu den USA 2010. Er war auch sehr gefeiert davor. Also alles, was er über Scientology, über Korruption in Kenia und so weiter ans Tageslicht gebracht hat, hat ihm ja viele Preise eingebracht. Er war ja ein Rockstar. Und 2010 hat er mehr über die USA veröffentlicht. Das waren Kriegsverbrechen wie im Irak zum Beispiel, wo US-Soldaten eine Gruppe von Zivilisten, darunter auch zwei Reuters-Journalisten, beschossen haben, die unbewaffnet waren und das man später versucht zu vertuschen. Das Videomaterial wurde offenbar auch großen Zeitungen angeboten, die haben es nicht genommen. Also Assange war der Einzige, der das letztendlich ans Tageslicht gebracht hat. Dann die Afghan Warlogs, also Berichte von der Front, die offenlegen, was alles schiefgelaufen ist. Guantanamo-Files, natürlich da Menschenrechtsverletzungen im Gefängnis Guantanamo. Und ja, das waren dann die Hauptpunkte, die, denke ich mal, dann auch die USA gegen ihn massiv aufgebracht haben. Und die haben ja eigentlich seit 2008 WikiLeaks auf der Abschussliste. Und letztendlich ist Assange ein freier Journalist, einer, der auch Journalismus und Aktivismus vermischt. Ja, der ist eine neue Art von ja, Informationsüberbringer. Das kann man noch gar nicht wahrscheinlich so ganz richtig einordnen. Ja, es hat letztendlich dazu geführt, dass man ihn verfolgt und nicht diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben. Und solange wir diesen Missstand haben, müssen wir einfach davon ausgehen, dass es keine Gerechtigkeit gibt und dass, ja, wie Snowden gesagt hat, dass wir von Verbrechern regiert werden, weil diese Art von Umkehrung kann keinen Bestand haben.
Ja, seine Unterstützer werfen Behörden und Justiz ja viele Rechtsverletzungen vor in dieser langen Odyssee. Und da sind ja mehrere Staaten drin verwickelt. Das fing ja mit Schweden eigentlich dann an. Ja, Schweden hat, was war das? Schweden hat ihm Vergewaltigung vorgeworfen. Wo ist das dann gelandet eigentlich, diese Vorwürfe, die wir ja alle noch im Kopf haben?
Ja, genau. Also er war 2010 in Schweden. Das war auch die Zeit, wo dann eigentlich mit diesen Anschuldigungen in Schweden auch so ein bisschen stärker der Griff um ihn sichtbarer wurde. Letztendlich, all diese Dinge waren auf WikiLeaks schon davor veröffentlicht, mehr oder weniger, dass man sowas plant. Also es gibt interessanterweise eben E-Mails, die WikiLeaks veröffentlicht hat von Stratfor. Das ist eine Art Schatten-CIA, so eine Art private Sicherheitsunternehmen, die mehr oder weniger Informationsbeschaffung betreiben, die gesagt haben, lasst uns doch Assange einfach von Land zu Land jagen und mit Vorwürfen überhäufen, bis er sich einfach nicht mehr rühren kann. Ja, und letztendlich dieses Playbook scheint sich da irgendwie bewahrheitet zu haben. Also man hat ihm in Schweden vorgeworfen, dass er letztendlich ein Vergewaltiger ist. Es ging um einvernehmlichen Sex mit zwei Frauen, die sich dann bei der Polizei gemeldet hatten, weil sie gerne seine Adresse wissen wollten, weil es offenbar ungeschützten Geschlechtsverkehr gab dabei und sie wollten einfach nur sicher gehen, dass da auf der medizinischen Seite alles okay ist. Die Polizei hat daraus aber dann letztendlich Vergewaltigungsvorwürfe gemacht. Die Frauen haben diese Berichte offenbar auch nicht dann unterschrieben. Die haben gesagt, nein, das ist nicht der Vorwurf, den wir ihm machen. Es wurde dann auch eine Anklage erhoben, die wurde fallen gelassen. Dann wurde eine neue Staatsanwältin eingesetzt, dann wurde es wieder aufgerollt. Man hat ihm dann erlaubt, auszureisen also nach England, hat dann am gleichen Tag gegen ihn eine Fahndung ausgeschrieben. Er war dann auf der roten Liste von Interpol. Also das sind alles eine Masse von Ungereimtheiten, die einfach nicht zusammenpassen. Letztendlich hat es 9 Jahre gedauert und die Anklage wurde fallen gelassen. Es kam nie zu irgendeinem, überhaupt schon einer Anklageerhebung. Aber am Tag selbst, wo die Polizei die Frauen vernommen hat, was auch rechtswidrig ist, kam am gleichen Abend schon die Meldung in schwedischen Zeitungen, Assange als Vergewaltiger auf der Flucht oder sowas. Ja, also das ist eine Menge an Zufälligkeiten, die, sagen wir mal, schon darauf hindeuten, dass da sehr viel Absprache im Spiel ist. Und wir kennen im Übrigen auch die E-Mails zwischen den Anklagebehörden dann in Schweden und denen in Großbritannien, wo die sich selber fragen, ob das mit rechten Dingen zugeht und wo dann die Kollegen aus England schreiben, bekommt jetzt bloß keine kalten Füße. Das müssen wir jetzt durchziehen. Ja, also das sind alles Informationen, die wir haben und die auch der Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, auch veröffentlicht hat. Im Schweizer Monat übrigens, wo ich bis vor kurzem noch gearbeitet habe. Also das sind Dinge, die einfach gewaltig stinken und einfach zeigen, dass da letztendlich eine Hatz auf eine Person ist mit einer Art von Zusammenarbeit zwischen mehreren Ländern, den USA, Großbritannien und Schweden. Ecuador kommt noch dazu. Er hat sich ja dann in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet in England, in London und das wurde ihnen dann ausgelegt als Bruch von Kautionsauflagen und deswegen hat man ihn dann auch nochmal für 50 Tage Höchststrafe eingebuchtet vor kurzem. Ja, und in der ecuadorianischen Botschaft lief auch alles schief, also da gab es auch Überwachung dann, also massive Überwachung, Wanzen, selbst auf dem Klo, selbst seine Kinder, seine Frau wurden ins Visier genommen. Also da gab es sehr viele Ungereimtheiten, die für sich genommen ja auch schon Rechtsfehler begründen, die dann im Prozess letztendlich ja dann nicht verwertet werden können oder die einen Prozess dann auch zum Platzen bringen müssen. Ja, und ganz zum Schluss, ja, Ecuador hat dann die Regierung gewechselt. Es kam ein neuer Präsident, Lenin Moreno, und der brauchte einen schönen Kredit vom Internationalen Währungsfonds von 4,2 Milliarden Dollar und dafür hat er das Asyl ihm rechtswidrig entzogen und ihm die Staatsangehörigkeit aberkannt. Und in dem Moment kam der Zugriff dann aus von der Polizei in England. Also das ist letztendlich eine Art von Zusammenspiel. Ja, es ist Nies Meltzer, der spricht von einer gangsterhaften Verschwörung. Das muss man sich mal vorstellen. Eine gangsterhafte Verschwörung von vier Ländern gegen eine Einzelperson, die der Welt letztendlich die Augen öffnen will über ja eben genau solche verbrecherischen Handlungen. Also alles, was er aufgedeckt hat, und das ist ja fast schon das Perfide, das unglaublich perfide an der ganzen Geschichte. Alles, was er aufgedeckt hat, erlebt er jetzt quasi nochmal am eigenen Leib durch und die Welt schaut zu. Und als wollte man ihm zum Hohn nochmal sagen: Schau, alles, was du gemacht hast, war umsonst, denn die Welt hat es damals nicht gekümmert und jetzt kümmert es die Welt bei dir auch nicht. Und letztendlich sind wir stärker. Und das darf einfach nicht passieren.
Ja, Sie haben es vorhin schon den Ausspruch von Edward Snowden erwähnt. Wenn die Enthüllung eines Verbrechens zum Verbrechen wird, dann werden wir von Verbrechern regiert. Das hat Edward Snowden gesagt. Der berühmte Whistleblower hat ja Asyl in Russland gefunden und hat ja noch Präsident Trump aufgerufen, Assange zu begnadigen. Das ist ja schon eine verkehrte Welt, wenn die bösen Buben wie Putin und Trump jetzt die Retter von Informationsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit sein sollen. Was sagt uns das?
Ja, ich will gar nicht groß beurteilen, was uns das sagt, weil die bösen Buben muss man dann jetzt auch vielleicht. Es spricht ja dann, es sollte ja nicht dann so sein, dass keine Ahnung, sich das jemand wie Putin, den man auch kritisch sehen darf, ans Revers heften soll. Aber sagt uns einfach aus, dass bei uns massiv etwas schief läuft und wir einfach nicht einfach schön mit dem Finger zeigen können auf Russland und China, wenn wir die Probleme, die wir bei uns haben, nicht angehen. Und da läuft man sehenden Auges rein. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man sich diese Blöße gibt als Rechtssystem wie in England, gerade wenn das auf höherer Ebene dann landet oder beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass man dieses Überwachungs- und Unterdrückungsregime, was man ihm da anwendet, dass man das nicht in Stücke zerreißt. Also das ist ein so dermaßen großer Skandal, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Also insofern, ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen will, dass Herr Trump dann noch was macht. Es gab offenbar auch Kontakte zwischen der Trump-Administration und Assange, wo auch über Begnadigung gesprochen wurde. Das wissen wir nur aus einer Quelle oder aus zwei, das ist nicht komplett gesichert. Ich habe mich damit auch nicht tiefer beschäftigt. Und was genau die Verbindung zwischen Trump und Assange ist, also bisher wurde da wenig Großes nachgewiesen, auch was Russland-Kontakte angeht. Also das ist auch immer interessant zu sehen, die Verschwörungstheorien, die man sonst so geißelt, die verwendet der Mainstream in Bezug auf Assange immer ganz gerne. Da haben wir jetzt seit 3 Jahren gehört, dass Putin und Assange sich sozusagen verschworen haben, um Trump als Präsident zu installieren. Und davon ist nichts übrig geblieben in den ganzen Aufdeckungen von Mueller. Auch was den Hack der E-Mails anging bei Hillary Clinton, weiß man überhaupt nichts, was irgendwie auf Assange hindeutet. Also das ist ja letztendlich die verkehrte Welt, gegen die jetzt, sagen wir mal, eine Art von neuer Journalismus vielleicht im Geiste von Assange aufbegehren muss. Denn er hat, glaube ich, viele Nachahmer und viele, ja, sagen wir mal, Leute gefunden, die das ähnlich sehen wie er, dass letztendlich der Bürger heutzutage einfach nur die Information braucht, die gesicherte Information, die fast, sagen wir mal, auf wissenschaftliche Weise erbracht wird. Und er braucht nicht unbedingt einen Journalisten, der ihm eine Geschichte darüber erzählt. Und ich glaube, das ist das, worauf wir auch im Journalismus hinsteuern. Wir haben ja eine Krise der Urteilsfindung, der Sinnbildung, des Sense-Making, wie die Amerikaner sagen, die das übrigens auch schon seit Jahren aufarbeiten. Also das Intellectual Deep oder Dark Web in Amerika, Rebel Wisdom, solche Kanäle auf YouTube, die beschäftigen sich ja damit, dass es eigentlich einen Kollaps gibt im Debattenraum und wir einen dysfunktionalen Meinungsprozess haben. Und insofern findet da, denke ich mal, ein neuer Journalismus gerade seinen Weg und bahnt sich seinen Raum. Und das, denke ich mal, wird vielleicht das Vermächtnis sein von Assange, wenn er aus dem ganzen Leben rauskommt.
Ich merke, Sie sind da ja schon ziemlich optimistisch, dass die Engländer dann doch sich zur Rechtsstaatlichkeit besinnen und ihn freilassen und ihn nicht in die USA ausliefern. Aber das hieße ja, dass alles umsonst gewesen ist für die USA. Glauben Sie wirklich, dass das passieren wird? Weil ich stelle mir das so vor, fast 10 Jahre lang wird dieser Mann fertig gemacht, wird gejagt und dann soll er einfach freigelassen worden werden. Können sich das die USA dann noch erlauben?
Das ist letztendlich sehr politisch motiviert alles. Trump ist ja, oder sagen wir mal, Assange ist ja auch ein Pfand in diesen ganzen politischen Gemengelagen zwischen England und den USA. Also da wird jetzt ja auch ein neuer Freihandelsvertrag vereinbart. Da ist irgendwo ein Trumpf in der Hand. Ne? Das ist eigentlich so wie im Mittelalter. Den kann man da gut einsetzen. Und je nachdem, ja, wie man sich da vielleicht positioniert, kann man die Assange-Karte spielen. Also ich bin nicht so optimistisch, dass das jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen aus juristischer Sicht, dass man das bis nach oben durchzieht. Vor allem auch, weil das, was man Assange vorwirft, auch in England unter Strafe stehen müsste, damit er ausgeliefert wird. Also da braucht es Reziprozität der Vorwürfe sozusagen. Und das Veröffentlichen von geheimem Material ist nicht strafbar in England. Also insofern gibt es da durchaus Grund zur Hoffnung und aber es würde Assange nicht viel nützen, wenn er nach 3 Jahren Prozess und Einzelhaft mürbe gemacht in die Freiheit entlassen wird und wenn nicht ein gebrochener Mann ist, dann hätte man das Exempel auch statuiert an ihm. Also da gibt es viele Varianten. Ich will da gar nicht groß spekulieren. Ja, vielleicht Begnadigung von Trump, vielleicht auch nicht. Ich glaube eher, dass es ein Schlaglicht wirft auf ja, die Probleme, die wir eigentlich jetzt haben, die alle betreffen können. Ne, dass der Journalismus unter Druck steht, dass er mit Assange schon am Beispiel Assange unter Druck stand und dass das ein Beispiel war, in welche Richtung es gehen könnte. Und jetzt sehen wir ja die Einschränkung des Debattenraums auch in vielen anderen Bereichen. Also nicht nur jetzt, wenn es um geheime Informationen oder Verbrechen von Staaten geht, sondern ja, bis hin in die Kultur mit Political Correctness, Cancel Culture. Das betrifft jetzt uns alle eigentlich, ja. Und jetzt sind wir eigentlich gefragt und müssen irgendwie einen Job machen in diesem Umfeld.
Ja, und bei Corona sieht man es auch ganz deutlich, wie eng
Ja.
die Debattenräume geworden sind. Wer bestimmt denn diese Debattenräume, das, was man eigentlich sagen darf? Wo hat das seinen Anfang?
Das ist eine gute Frage. Also auch da müsste man spekulieren, aber ich denke mal, es gibt der Meinungsmarkt ist letztendlich nicht gleich ausgelegt. Es ist nicht so, dass jeder den gleichen Zugang zu dem Debattenraum hat und auch nicht den gleichen Impact im Debattenraum. Also er ist letztendlich aufgeteilt zwischen privaten und staatlichen Akteuren und die bewirtschaften sozusagen ihre Zonen in diesem Raum und bestimmen, was aus der, sagen wir mal, geäußerten Meinung in der Bevölkerung zur veröffentlichten Meinung wird. Die sind sozusagen die Gatekeeper, diejenigen, die über die Kanäle bestimmen. Und dann gibt es natürlich noch die Einzelkämpfer wie uns, die das Ganze, die sind vielleicht noch das Salz in der Suppe. Und ja, und dann kann man spekulieren, gibt es Orders von oben, wie man berichten muss. Man sieht einfach letztendlich, dass die Meinungsbildung relativ homogen ist, gerade bei bestimmten Themen, sei es Migration, sei es Klima, sei es jetzt Corona, wird nicht groß abgewichen und man merkt, wie sich das einschleift. Man merkt auch, in welche Richtung agiert wird. Also wir sehen einen richtig aktivistischen Journalismus gerade. Na, also kurz nachdem über die Zulassung von Impfstoffen gesprochen wurde, springen schon die Ersten aus dem Busch und sagen, jetzt brauchen wir eine Impfpflicht. Ja, Alan Posener in der Zeit und Nikolaus Blome bei Spiegel Online. Das ist schon sehr, sehr deutlich propagandistisches Agieren. Also
Ja,
das
und
ist
vor allem, es heißt ja auch, wer sich nicht impfen lässt, soll dann, also wenn Sie schon Nikolaus Blome
ja.
ansprechen, der soll dann auch bestraft werden mit
Tja.
weniger Freiheiten und man soll
Genau.
mit dem Finger auf ihn zeigen und sie an den Pranger stellen. Das ist ja
Genau.
eigentlich auch unglaublich,
Oder
ja?
Michael Hüter, der heute noch im Handelsblatt sagt, auch die Behandlung von solchen Leuten dann verweigern. Also, sorry, das ist wirklich schon, man kann keine ärztliche Behandlung einer Person verweigern. In welcher Welt leben diese Leute? Also,
Ja, aber
das
das
ist,
wird hingenommen, ne?
das sind so Tests, glaube ich, die wir jetzt erleben. Wie weit kann man sich herauswagen? Also, wir sehen ja bestimmte Akteure, die zum Beispiel wie Karl Lauterbach, Herr Söder, immer das große Wort führen. Und da sehen wir eine Art von Wettbewerb. Wer ist der autoritärste und führernaheste sozusagen? Der wird dann auch hochgerankt. Also, die haben das Gefühl, die können sich gerade ihre Sporen verdienen, habe ich das Gefühl. Sie machen nur die Rechnung ohne die Öffentlichkeit und ohne die kritischen Bürger. Und sie werden sie verlassen, ja, sie verlassen den Boden der demokratischen Auseinandersetzung und sie zerbrechen so viel Vertrauen, dass das hinsteuert auf eine massive Vertrauenskrise, die sich über verschiedene Institutionen, sei es ein Teil der Wissenschaft, ein Teil der Politik, ein Großteil der Politik und ein Großteil der Medien erstreckt. Das sind alles letztendlich Institutionen, die für unsere Sinnfindung in einer Demokratie tragend sind. Wenn da das Vertrauen massiv erodiert, dann haben wir revolutionäre Zustände. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das diese Leute wirklich drauf ankommen lassen. Aber so wie sie es machen gerade, scheint es da keinen Weg zurückzugeben. Also man reißt ja sozusagen die Brücken ab, über die man drüber geht. Wenn man sagt, es wird ja immer alles verlängert, das ist ja auch eine Veränderung der Narrative. Erst ist es die verflachte Kurve, dann ist es der R-Wert, dann geht es um die Krankenhäuser, dann heißt die zweite Welle kommt, dann heißt Wellenbrecher, dann heißt Lockdown Light, dann heißt Lockdown Light verschärft, dann heißt Lockdown Light verschärft verlängert, dann kommt noch Herr Söder und sagt, er macht nochmal was, er legt nochmal einen oben drauf und dann noch applaudieren zwei, drei Journalisten und sagen, ja, noch bitte noch viel mehr. Also auch die gesamte der Debattenraum ist komplett dysfunktional im Corona-Bereich. Mhm. Und dass denen das einfach nicht klar ist, dass sie sich mit den Bürgern verscherzen, das ist für mich verwunderlich, dass man das so offen hinnimmt, diesen Vertrauensverlust.
Naja, also mir scheint so ein bisschen, als hätte das Modell mündiger Bürger so leicht ausgedient. Also der gehorsame Bürger kommt jetzt so in Mode. Das ist ja das Narrativ der Stunde. Wer nicht pariert, bringt Menschen um, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Das ist ja das, was geframed wird. Und es machen ja so viele mit. Es funktioniert doch, oder?
Ich weiß nicht, ob es so gut funktioniert. Es scheint nach außen zu funktionieren. Es kann letztendlich nur funktionieren, wenn wenig Menschen sich dem entgegensetzen. Also es gibt da keine zentrale Gegenwehr, es kann nur eine dezentrale Gegenwehr geben. Also sie kommen damit nicht durch, wenn die Leute in Massen sagen, das ist Unsinn, was da passiert, das nehmen wir nicht mehr hin.
Aber das sagen sie
aber nicht. Solange sie es hinnehmen, geht's halt in diese Richtung. Ne? Also deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute jetzt Bescheid wissen darüber, was eigentlich passiert, denn wir sehen ja eigentlich in den normalen Medien nur die offizielle Regierungsmeinung eigentlich darüber, dass also die Gefährlichkeit des Virus bestätigt ist und dass es viele Neuinfektionen gibt, also positive PCR-Tests. Also man guckt da nicht mehr hinter die Begriffe, man entpackt nicht die Studien, man schaut eigentlich nicht genau hin. Also es ist eigentlich ein großer wabernder Nebel. Auch statistisch, diese ganzen Konzepte sind nicht abgesichert. Es ist auch nicht bewiesen, was die Maßnahmen bringen, sei es Lockdown, sei es Masken, all diese Dinge. Die Folgeschäden sind nicht entgegengerechnet. Also es ist alles eine große Blackbox. Ich nenne es ein Fuck-up, ein Clusterfuck. Ja, also eine Art von Katastrophe, die ineinander greift, wo man versucht, aus einem hässlichen Gebilde noch ein noch hässlicheres zu machen, indem man noch was dran baut. Also das geht massiv irgendwie in die falsche Richtung. Und das wird auch vielen Bürgern klarer. Wir sehen das ja auch, dass kritischen Journalisten wie jetzt Gunnar Kaiser, wie mir, wie Ihnen, dass ja die Leute uns mit ihren Fragen auch die Bude einrennen. Ja, also dass die Leute auch besser informiert sind als viele Journalisten, habe ich den Eindruck. Und wenn der Journalismus hinter dem zurückbleibt, was eigentlich möglich ist, dann macht er sich überflüssig. Dann ist es Selbstverzwergung, das ist Public Relations, dann ist es nicht meine Richtung. Deswegen, ja, ich glaube, es gibt Chancen in dieser mehr oder weniger Katastrophe, wie man es nennen kann, hin zu einem großen Moment des, ja, ich nenne es mal Aufwachen, so spirituell das klingen mag. Aber das ist ein schmerzhafter Prozess und an dem sollten ja ganz viele beteiligt sein, die vielleicht jetzt einfach merken, okay, es war so viel im Argen und wir haben bei so vielen Dingen weggeguckt und jetzt kommt alles auf einmal zusammen und wir müssen uns das Gesamtding mal angucken, so hässlich es auch ist. Denn da sind ja viele Dinge mit drin. Das ist jetzt die Sache mit Corona und dem Impfen. Das ist die Verengung des Debattenraums. Das sind Sachen wie die Bargeldabschaffung oder Einschränkung. Auch dass das Wirtschaftssystem gerade an die Wand gefahren wird. Was sind da die Einflüsse dahinter? Profitiert da China? Profitieren große Tech-Konzerne? Was ist mit Überwachung? Also man hat das Gefühl, dass eine Art von Kontraktion der Macht da ist, eine Art von Zentralisierung. Zu Lasten von dezentralen Kräften und letztendlich von Vielfalt. Also alles, was eine lebhafte, freiheitliche Gesellschaft ausmacht, dass man eben auch von Exzentrikern profitiert. Na, das sind Leute, die haben einfach andere Ideen. Und Exzentriker gibt es in der Kunst, die gibt es auch in der Musik, die gibt es eben auch im Journalismus. Und man nehme einfach von jedem das, was von dem man glaubt, dass es einen weiterbringt. Ne? Das ist für jeden eine Reise. Und deswegen, ja, das da hoffe ich durchaus auf Durchbrüche auch, die da passieren. Und ich merke es bei mir jetzt auch bei meinem Blog. Ich habe sehr viel Kontakt mit Leuten, die mir Sachen schicken, die auch gute Fragen stellen. Das ist letztendlich wie so eine gemeinsame Reise geworden.
Ja, ich frage mich immer nur, wie groß sind die einzelnen Blasen? Also wie groß ist die Blase, nennen wir das, der aufgeklärteren, der kritischeren Bürger? Und wie groß ist immer noch die andere? Also ich habe heute zum Beispiel in einer Vormittagssendung im ZDF, die sich normalerweise mit Service und Promis und sowas beschäftigt, da gab es ein Filmchen zur Anleitung zum Weihnachtsessen. Ja, also dort sollte man dann mit Maske sich an den Tisch setzen. Ja, dann kommt das Essen und dann sagt die Reporterin, ich kann ja mit Maske gar nicht essen. Jetzt muss ich ja die Maske abnehmen. Und dann wird gesagt, ja, aber dann besser vorher noch mal Stoßlüften, also die Fenster aufreißen. Also so eine richtige kleine Anleitung. Also das heißt, inzwischen wird es so geframed überall, wie sich Bürger zu verhalten haben, selbst in so einer kleinen Vormittagssendung. Ja, das wird so durchgeframed. Und das ist ja auch so eine Art Gehirnwäsche. Ja, und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, sagen wir mal vielleicht aus meinem früheren Leben, ja, aus meinem noch nicht kritischen, so kritischen Leben, die glauben, auch intelligente Menschen, die glauben das alles, alles. Sie sehen nicht die Widersprüche und sie wollen sie auch nicht sehen. Wie knackt man denn das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, nur durch konstante Arbeit. Also gerade für uns Journalisten ist ja jetzt eine Art von neuer Situation entstanden, dass jeder, der kritisch berichtet, sich fast wie ein Dissident fühlen muss. Ja, und Dissidenten im Westen kann es eigentlich nicht geben.
So ist es aber, ja doch.
Und so muss man es nennen, wenn einfach Videos gelöscht werden, wenn Kanäle gelöscht werden. Ich bekomme auch auf die Mails, die ich verschicke über meine Plattform, dann von Abonnenten gesagt, dass das geflaggt wird von Google, dass da drauf steht, gefährlicher Inhalt nicht öffnen. Ne? Also dass meine Adresse offenbar bekannt ist als gefährlich. Also das sind alles Sachen, die passen ganz gut in so ein technokratisch totalitäres System. Aber wie Sie schon richtig sagen, wir haben ein massives Meinungsmanagement, würde ich das nennen. Eine Art von fast wie ein Playbook, einfach die Leute, ich werde auch darüber schreiben, also man sieht so dieses Nudging am Werk, ja, dass man quasi die Impfbereitschaft versucht zu erhöhen zum Beispiel, dass man die Leute hinweist, dass man die erzieht und die von oben herab belehrt, auch dieses, dass man die kleinsten Regeln auch erklärt, das ist so, wie wenn man mit Kindern spricht, ne? Also das Volk muss quasi so auf einem Kinderlevel angesprochen werden, auch mit den Aha-Regeln, also lustig, so, damit auch wirklich jeder, der dümmste Bürger, wir sind ja alle so dumm, versteht. Also das sind alles Dinge, die sichtbar sind. Auch das Angstregime ist massiv. Also, dass mit Angst so gut operiert wird und letztendlich, also das Fearmongering, da weiß man auch, wozu führt Angst in der Bevölkerung? Es führt dazu, dass man letztendlich starr wird, dass man sich sehnt nach einer Führerfigur. Ja, das ist der Effekt letztendlich. Dann kommt noch die Presse dazu und präsentiert uns die neuen starken Männer. Ja, das ist dann Herr Söder, der auf der ersten Seite des Stern-Magazins prangt. Das ist ein Herr Drosten und Herr Söder, die als Männer des Jahres vom Playboy ausgezeichnet werden. Ne? Also das sind so quasi, das wird aufgebaut, das ist eigentlich so schlecht gemacht, dass man es eigentlich schon lustig finden müsste, wenn man ungefähr weiß, wie sowas läuft. Es gibt eigene Geheimdienstzellen, die gegen Impfgegner vorgehen. Na, also das ist das neue Thema, das hat auch Reuters berichtet, also der britische Geheimdienst hat so eine eigene Info-Propaganda-Einheit auf Geheimdienstseite, die dann solche Seiten eben runternehmen. Es wird wahrscheinlich noch viel, viel stärker mit Angst operiert werden, aber auch mit Hass in der Bevölkerung. Also man kann die Maßnahmen jetzt letztendlich bis zum Sankt-Nimmerleinstag verlängern. Es heißt ja schon, auch die geimpft sind, könnten ja teilweise noch infektiös sein. Also das wird auch die Maßnahmen nicht ändern. Da muss man vielleicht nochmal geimpft werden. Und dann wird man einfach sagen, passt auf, liebe Deutsche, solange nicht 80% geimpft sind, passiert erstmal gar nichts. Und da liegt es nun mal an diesen renitenten Da wird man dann die Begriffe wieder schön durcheinander wirbeln: Antisemiten, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und Anthroposophen und Esoteriker. Ne? Also ich rechne eigentlich damit, dass gerade so die Bereiche aus der alternativen Medizin, die Leute, die dort tätig sind, dass die massiv unter Druck geraten oder vielleicht schon unter Druck sind, dass man die quasi als die neuen, Pandemieterroristen einstuft, ja, die sozusagen verhindern, dass die Bevölkerung gesunden darf. Also alle, die kritisch sind, was die Impfungen angehen, werden massiv angegangen werden. Passiert auch schon. Und ja, dass man quasi dann letztendlich die Bevölkerung gegeneinander ausspielt, wie man es halt ständig macht. Und das ist das Geschäftsmodell, sagen wir mal, von Corporate Media seit mindestens der 90er Jahre. Das verkauft sich einfach gut. Man schafft letztendlich Meinungssilos. Also ob das jetzt Fox News ist auf rechter Seite oder die New York Times auf linker demokratischer Seite, das sind letztendlich Meinungssilos geworden. Und denen erzählt man dann letztendlich immer die Version der Geschichte, wie man sie haben will. Und so entsteht eine Entfremdung zwischen Bevölkerungsteilen. Dann haben wir diese Blasenbildungen und dann verstehen sich die Leute nicht mehr. Dann reden die nicht mehr die gleiche Sprache und vergessen auch vielleicht, dass sie nicht nur nach links, rechts, Mann, Frau, schwarz, weiß gucken sollten, sondern auch mal nach oben und nach unten. Also im Verhältnis Bürger und Staat. Und das wird eine der großen Aufgaben sein, diese Bereiche irgendwie zu vernetzen, diese Blasen zum Platzen zu bringen. Wir haben das ja mit Gunnar Kaiser schon ein bisschen gestartet, mit dem Aufruf auch, mit dem Appell. Da ging es eben darum, auch das Phänomen der Kontaktschuld zu beenden, zu sagen, ich gehe auch in eine Sendung wie KenFM, weil ich einfach interessant finde, wie das da abläuft. Ich will mir meinen eigenen Reim auf die Dinge machen. Ich habe da erstmal keine Berührungsängste, mit Leuten zu sprechen, mit denen ich vielleicht nicht einer Meinung bin. Und das, ja, ich denke mal, ist letztendlich der Weg, den man gehen muss. Und ich denke auch, dass gerade auch viel Vernetzung passiert, gerade bei freien Medien im Hintergrund, dass da die Trennwände, diese Milchglasscheiben, die es da scheinbar noch gab eine Zeit lang, dass die jetzt einfach zerplatzen und aufspringen. Und dass da mehr an Kollaboration und Kooperation passiert und dass man eine Art kritischen Block bildet, das sind wir letztendlich. Uns ist es noch nicht bewusst und wir sind auch untereinander noch zu wenig vernetzt, um das wahrzunehmen, aber da passiert schon eine ganze Menge und es passiert aber auch ganz viel von Amateurjournalisten letztendlich, die einem Dinge zutragen, die eine bessere Arbeit machen als viele Profis und das ist der neue Weg.
Das ist der neue Weg, ja. Aber es könnte auch sein, dass dieser neue Weg irgendwann ein bisschen mehr noch in den Untergrund führt. Die EU-Kommission will ja nächstes Jahr, hat sie Leitlinien vorgegeben, dass man das Internet noch stärker kontrolliert, dass man Falschinformationen noch mehr löscht. Das heißt, es ist eine ganz große Offensive, die möglicherweise dann genau gegen diese Art von kritischem Journalismus, wie wir ihn auch betreiben, gerichtet ist. Das heißt, es wird für Kritiker noch härter als 2020. Hm?
Ja, damit rechne ich auch. Und dann wird die große Herausforderung sein, dass wir es schaffen, die Menschen, die uns jetzt zuhören, auf den Kanälen einfach auf den nächsten Kanäle mitzunehmen. Und es gibt halt Kanäle, die sind unzensierbar, die laufen dann auf Blockchains, da kann man auch schreiben, da kann man auch Videos veröffentlichen, BitChute und so weiter, Library, Odyssey.
Aber man kriegt nicht mehr so schnell, man kriegt nicht mehr die große Masse so leicht wie zum Beispiel auf YouTube, ja?
Also genau,
da sind so viele Menschen unterwegs, man erreicht viel mehr Menschen.
Man erreicht viel mehr Menschen, aber vielleicht wird man sich aufspalten müssen in sagen wir mal, Inhalte, die man dann auf YouTube noch bringt, um Mainstream-mäßig um die Zensur herum zu navigieren, aber dann darauf zu verweisen, dass der Rest dann eben auf diesen Kanälen läuft, auf den anderen Kanälen. Also man wird da eine Art von Kanal bauen müssen, aber die kritische Öffentlichkeit hat die Leute bisher auf YouTube gefunden, auf Telegram, sie wird sie auch auf anderen Kanälen finden. Letztendlich ist es die Neugier und der Erkenntnisdrang, der einen da zum Inhalt führt. Da bin ich eher optimistisch. Aber es kann sein, dass es eine Verzögerung gibt, die einfach schmerzhaft wird und die vielleicht 3 Monate, ein halbes Jahr oder länger dauern kann, bis sich das wieder auffüllt auf dem Level. Und das ist natürlich verlorene Zeit.
Ja, aber meine Befürchtung ist, es geht ja eigentlich darum, dass man mit kritischen Interviews, die auch Fakten präsentieren, die Mainstream-Medien halt nicht haben, auch die erreicht, die vielleicht auch manchmal denken, irgendwas stimmt hier nicht, aber nicht so genau wissen, die nicht kritisch sind. Die erreicht man natürlich dann auf BitChute oder auf Telegram weniger. Und das ist ja dieses, was Sie vorhin gesagt haben, dieses Abgeschnittensein, diese zwei komplett unterschiedlichen Blasen, die miteinander nichts mehr zu tun haben. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass es dahin führen soll.
Ja. Das ist sehr gut möglich, das sehe ich auch, aber ich vertraue da doch auch einfach auf die kritische Denkfähigkeit von so vielen Bürgern, die sich da eben nicht mehr von diesen Labels so sehr einnehmen lassen, die einfach sagen, okay, ich schaue mir alles an und egal auf welcher Plattform das läuft und entscheide dann für mich, was ich davon gut finde und was nicht. Und ja, in diese Richtung, denke ich mal, könnte es gehen.
Haben Sie denn Hoffnung, dass sich das Rad noch mal zurückdrehen lässt, dass wir wirklich noch mal in einer no in unserer alten Normalität ankommen?
In ganz der alten nicht, aber wir werden in einer vielleicht neueren, besseren landen oder in einer neueren, schlechteren. Und ich glaube, da spaltet sich jetzt gerade der Weg in diese beiden Richtungen und wir sind genau am Scheideweg. Das heißt, es hängt jetzt genau von der Zeit ab, die wir jetzt haben, wo wir noch eine gewisse Manövrierfähigkeit haben. Noch sind die Kanäle offen, schon zensiert, aber noch offen. Noch kann man auch etwas organisieren und sich vielleicht ja, noch leichter vernetzen. Noch ist auch die Überwachung im Wohnraum noch nicht so präsent. Vielleicht wird das noch stärker. Also man sollte nicht warten, bis man letztendlich alle im Quarantäneknast sitzt und sagt, ja, wie konnten wir denn dahin kommen? Also wir haben die Situation des Frosches im Wasser, wo das Wasser immer heißer wird und irgendwann springt der Frosch nicht raus. Also wir müssen letztendlich den Leuten irgendwie zeigen auf eine gewisse Weise, dass sie sich diese Dinge nicht gefallen lassen müssen, die passieren. Und da kann man auch viel machen, juristische Sachen machen, man kann Petitionen machen, man kann auf lokaler Ebene sehr viel machen. Letztendlich kommt die Macht von unten. Bürgermeister sind anders ansprechbar als vielleicht ja, Minister. Und das ist eben auch der Punkt, dass da die Wut von unten auch wachsen muss und denke auch schon da ist. Also das lässt sich ja
Wo
nicht.
läuft's denn hin, wenn's schlecht läuft?
Wenn es schlecht läuft, landen wir in einem relativ technokratisch-dystopischen Überwachungssozialismus, der auf grüne und sustainable Equality Art daherkommt. Also auf in wunderschöne, watteweiche Zustimmungsbegriffe gehülltes, ja, letztendlich technokratisches, halbtotalitäres, halbautoritäres, scheindemokratisches Gebilde auf einem Rumpf von Marktwirtschaft. Etwas nicht sehr Schönes.
Mit dem Slogan Hauptsache gesund. Ne?
Und Build Back Better. Ja, also letztendlich, was man jetzt macht, auch die Pläne des Great Reset, das führt natürlich jetzt, sprengt die Sendung, aber man sieht ja, dass eine Agenda ausgerollt wird. Die nennen das ja auch so. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern das kann man nachlesen. Und viele Politiker sind da auch involviert, bekennen sich dazu, kennen diese Programme, sagen darüber nichts, auch die Medien sagen darüber nichts.
Jetzt müssen wir es
All das
natürlich
ist.
freisetzen, dann schon noch mal kurz erklären.
Ja, genau. Also, das sind letztendlich verschiedene Ansätze, Ideen und ein Konglomerat an Maßnahmen, die man da vorschlägt. Das sind also Akteure aus dem Bereich von Stiftungen wie der Rockefeller Foundation, der Melinda und Bill Gates Stiftung, des World Economic Forum, die letztendlich, ja, sagen wir mal, über Überwachungsinstrumente und autoritäre Maßnahmen in Krisenzeiten sich viele Gedanken gemacht haben und sehen, dass das chinesische Modell recht gut funktioniert.
Vor allem
Da geht es
wirtschaftlich.
dann, genau, da geht es dann zum Beispiel um einen zweiten Reisepass, der von Unternehmen herausgegeben wird, wo dann auch ein Impfnachweis, Immunitätsnachweis drauf ist und der letztendlich dann vorgezeigt werden muss, wenn man noch reisen will. Das sind Pläne zur Bargeldabschaffung, zur Einschränkung des Bargelds auf Seiten der Zentralbanken. Auch die haben eine grüne Agenda inzwischen. So wie es aussieht, ja, einer der Hauptpunkte ist einfach zu sagen, dass das liberale Modell nicht funktioniert, dass das System letztendlich an ein Ende gekommen ist und man das resetten muss, also quasi alles mehr oder weniger auf Null stellen und dann neu, grün und nachhaltig und besser irgendwie wieder aufbauen. Und das, was wir jetzt mit den Lockdowns erleben, die ja übrigens nicht mal die WHO empfiehlt, es ist eher so ein, ja, sagen wir mal, etwas, was aus dem asiatischen Bereich propagandistisch ziemlich stark hier vertreten wird. Auch zum Beispiel in Paris gut funktioniert hat, in Italien gut funktioniert hat. Also funktioniert hat, dass man das der Bevölkerung überstülpt. Also dass Lockdowns irgendwas bewirken, ist ja nicht nachgewiesen.
Nee, es gibt Studien, die das Gegenteil sagen.
Genau.
Auch
Also
wiederum.
all diese Dinge, die sehen wir einfach gerade. Und ja, das ist, das ist letztendlich eine Art von, wie soll man sagen, Suizid aus Angst vor dem Tod. Also das ist, ich weiß nicht, wie man das benennen soll. Das ist eine völlig neue Situation. Also es könnte passieren. Also man arbeitet darauf hin. Die Lockdowns werden einen Teil der Wirtschaft bestimmt in den Abgrund, in den Bankrott stürzen. Und damit entsteht eine Abhängigkeit. Und damit kommt das alles zusammen dann auch wieder mit dem Geldsystem, denn man kann ja heutzutage im Fiat-Geldsystem so viel Geld produzieren, wie man will als Zentralbank. Dann kann man diese Unternehmen dann retten, so wird man es nennen, und letztendlich sich dann auch eine Art von Einfluss sichern. Und wenn das Bargeld erstmal abgeschafft ist und das Geld direkt von der Zentralbank kommt, dann ist es so wie in China, wenn man seinen Sektor verlässt, dann kriegt man gleich eine Strafe aufs Handy, wenn man gemonitort ist. Also da
Aber diese
gibt's
Bargeldabschaffung,
viele Dinge.
ist das auch ganz normal? Also wird das da tatsächlich schon so propagandiert?
Es gibt ja, es gibt Pläne und Papers von der Europäischen Zentralbank, dass man ein elektronisches Zentralbankgeld einführen will. Dann haben wir natürlich auch schon solche Dinge wie die Abschaffung des 500-Euro-Scheins, der in die Richtung geht. Auch wie viel Gold man sich kaufen kann, wird ja eingeschränkt. Erst war die Grenze bei 10.000, dann bei 5.000, jetzt soll es auf 1.000 gehen. Also das sind verschiedene Dinge, die so einfach Schritt für Schritt kommen. Also alles, was man sich letztendlich anschaut, kommt Schritt für Schritt. Das kommt im Zuge von mehreren Monaten. Das hat auch Zeit alles. So bleibt auch letztendlich der Aufschrei immer aus. Die Leute, ja, schauen sich
Man
das mehr
gewöhnt
oder
sich
weniger an,
dran.
vergessen das,
Man gewöhnt
gewöhnen
sich da
sich auch
ganz schnell.
dran.
Das ist ja
Genau.
im Grunde eines der großen Vorteile des Menschen, dass er sich halt so schnell gewöhnt. Deswegen konnte
Genau.
er sich auch so entwickeln, kann aber dann auch natürlich zum Nachteil genutzt werden. Ja.
Genau, ja. Also unsere Anpassungsfähigkeit wird uns zum Verhängnis
So,
und
genau.
verhindert letztendlich das finale Aufbegehren. Aber
Vor
das
allem, weil es
ist
uns ja
noch,
so gut geht. Also ich meine,
ja.
es geht uns ja grundsätzlich gut. Alle Grundbedürfnisse sind erfüllt. Fast niemand muss frieren im Winter. Ja, wir haben alle eigentlich genug zu essen. Natürlich gibt es auch Menschen, denen es schlechter geht. Aber die große Menge in Deutschland ist ja so, denen geht es ja gut. Wir haben Fernsehen, wir haben Bier. Ja, wir haben Brot und Spiele, kann man auch sagen. Wir haben das, was uns zerstreut. Und solche Leute gehen eigentlich normal nicht zur Revolution. Ne? Selbst die französische Revolution hat es nur gegeben, weil die Bauern gehungert haben.
Ja, wobei man sagt, wer hungert, macht auch keine Revolution. Vielleicht macht ein voller Bauch auch keine.
Nee.
Ich weiß es nicht. Es
Und ein
gibt
voller Kopf.
ein voller Kopf.
Netflix.
Ja,
Und all
genau.
diese, ja, im Grunde muss man sich fragen. Also die rufen ja jetzt auch nicht gerade dazu auf, kritischer zu denken. Na gut,
Ja,
ich
das
meine,
stimmt.
ist ja auch nicht Netflix Aufgabe. Ich merke, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich verschiebe das jetzt auf unser zweites Interview. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank, Dr. Miloš Matušek.
Danke, Frau Preradovic. Hat mir viel Spaß gemacht und viel Erfolg für die Sendung.
Ja,
Und
danke.
ich hoffe, den Zuschauern gefällt's.
Ja, ich hoffe auch, Leute, dass es euch gefallen hat, denn und dass ihr auch merkt, dass nur wir dafür sorgen können, dass wir auch mündige Bürger bleiben und dass wir dieses Recht verteidigen, auch wirklich informiert zu werden, also umfassend informiert zu werden, frei informiert zu werden und richtig informiert zu werden. Am Ende haben wir es ja auch in der Hand, wo wir uns informieren. Das haben wir gerade im Gespräch gehört. Und wir sollten jetzt genau prüfen, wem wir vertrauen und wem nicht. Man könnte eigentlich sagen, jetzt merken wir zum ersten Mal, dass Demokratie richtig Arbeit ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.